is this on?
We love Germany too.
Zwei mal zwölf ist gleich 24. Der German Seahawkers Podcast.
Is it picked up? Is it picked up? It is!
I'm just about that action, boss.
Get off me, he says to Tracy Porter.
I'm better at life than you.
Holy catfish!
Why not us?
You don't feel in beast mode. It feels you.
12s, they're bringing the trophy home.
Hallo, liebe Anhänger des German Seahawkers Podcasts. Da sind wir wieder mit einer Off-Season-Ausgabe von 2x12 gleich 24. Mein Name ist Max und am anderen Ende der Leitung sitzt heute wieder Jörn. Hallo Jörn.
Hallo Max, hallo Hörer.
Ja, wir melden uns aus der Off-Season pünktlich zum Start der Free Agency, wenn das mal kein Zufall ist. Und natürlich gibt es auch ohne Spiele der Seahawks und anderer Teams viel zu besprechen bei uns. Inhalte heute sind zum Beispiel der NFL Scouting Combine, die Free Agency und der Draft. Und dann geht es natürlich um das Karriereende von Marshawn Lynch, einige Fanclub-News und. Machen wir aber vorher einen Abstecher in den
Filmroom. Euer Feedback, eure Fragen.
Auch in der Offseason könnt ihr uns natürlich gerne anrufen, um uns eure Meinung oder euer Feedback mitzuteilen. Ruft einfach an unter
069-2474-9546
zu normalen deutschen Festnetztarifen.
Seahawks News.
Es kann durchaus sein, dass sich einige Meldungen zwischen Aufnahmen und Veröffentlichungen des Podcasts schon wieder überholt haben. So ist es halt in der Offseason. Wenn ihr immer aktuell informiert sein wollt, dann bookmarkt euch am einfachsten auf unserer Homepage den neuen GSH Offseason-Ticker. Max, was genau erwartet die Leute denn dort?
Ja, wie der Name schon sagt, ist das im Grunde eine Art Live-Ticker, bloß eben nicht Sekunden- oder Minuten aktuell, sondern eher Stunden- und tagesaktuell. Auf der Seite stellen wir alle halbwegs seriösen Gerüchte und Transaktionen zu den Seahawks rein. Das ist einfacher und übersichtlicher, als für jede noch so kleine Meldung einen eigenen Beitrag zu veröffentlichen. Ein aktuelles Beispiel wäre jetzt die Vertragsverlängerung von Atiba Rubin, die seit Montagabend bekannt ist. Das steht zum Beispiel jetzt da drin. Und seit Dienstag steht auch drin, wie viel er jetzt verdient.
Und dann beginnen wir jetzt einfach mal mit den neuesten Nachrichten aus Seattle. Und die erste große Nachricht dieser Offseason war natürlich der Rücktritt von Marshawn Lynch. Ja, wie ihr vermutlich mitbekommen habt, hat Marshawn Lynch seine Schuhe an den Nagel oder eher an ein Kabel gehängt. Er genießt jetzt sein Rentnerdasein, wie man mitbekommen hat, war er gerade auf Tour in Ägypten und ist rappend auf dem Kamel unterwegs gewesen. Ich finde ja, er hat sich's verdient. Ich finde, es war ein logischer Schritt. Seine Leistung ging abwärts. Er wäre jetzt nur noch verletzungsanfälliger geworden. Er wäre immer noch ein akzeptabler Running Back gewesen, aber zu seinem Gehaltspreis, er wäre halt zu teuer gewesen. Das hätte unseren Kader ziemlich durcheinander gewirbelt. Und ich gönne ihm einfach vom Herzen, dass er seine Karriere jetzt beendet und seinen Körper nicht mehr weiter schindet, weil ich glaube, der ist auch schon ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden durch einfach seinen Spielstil, wie er da durch die Gegner rennt. Das Die ganze Art und Weise vom Rücktritt von Marshawn war auch so typisch Lynch, wie er halt die ganze Zeit auch bei uns war und weswegen wir ihn lieben und andere Leute ihn hassen. Er hat natürlich genau die Meldung gepostet, einfach nur auf Instagram mit einem Smiley und einem Foto und das Ganze während der Übertragung von Super Bowl 50. Manche würden sagen, wie ignorant von ihm, aber andere sagen halt, so wie ich auch, so typisch Marshawn Lynch, genau seine Art und Weise. Die Art, die begeistert mich völlig. Allein schon seine Pressekonferenzen bei Super Bowl 48 und 49. Es war halt einfach nur großartig, weil er genau vorgeführt hat, wie absurd dieser Medienzirkus ist mit lauter Fragen, die völlig egal sind und dieser ganze Bohai. Und da stand er einfach und hat nichts gesagt, beziehungsweise Irvin, glaube ich, nee, wem? Doch, ich meine Irvin. Deion Sanders, ein kurzes Interview geben, wo er eigentlich alles gesagt hat, was man da sagen musste.
I'm just about that action, boss.
Und das fand ich so großartig. Und natürlich passt es den Medienleuten nicht, und die regen sich darüber auf. Und das ist ja so doof, der sagt ja gar nichts. Und damit können sie ja nicht ihre Internetseiten und Blogs und Vlogs und was weiß ich alles füllen. Aber ich finde ihn so großartig in seiner Art, dass er sich da überhaupt nicht beirren lässt. Und genauso hat er jetzt auch seine Karriere beendet. Natürlich, jetzt sagen auch alle, kommt er in die Hall of Fame oder nicht. Ich weiß gar nicht, ob er da rein will. Und ich kann mir ganz ernsthaft auch nicht so ganz Marshawn Lynch in so einem ocker- oder beigefarbenen Jackett vorstellen oder was auch immer die da anhaben, die ganzen Hall of Famer. Es würde schon komisch aussehen. Einige werden mit Sicherheit argumentieren, dass er rein von den Statistiken und so vielleicht nicht reingehört, weil er nicht auf komplett seine Karriere toll war. Aber für uns in Seattle, von allein die kurze Zeit, wo er in Seattle jetzt aktiv war, der hat in jeder Saison eigentlich eine Topleistung gebracht, außer der jetzt durch seine Verletzung. Er hat das Team zum Großteil auf seinem Rücken getragen. Er hat uns zum Super Bowl geführt. Ja, der gehörte da schon eigentlich rein. Aber ich glaube, ihm ist das wahrscheinlich auch relativ egal. Matt Afford hat in seiner Reihe Nuff Said auch ein Video dazu gemacht und das können wir auch in den Shownotes irgendwie verlinken. Auf jeden Fall das Fazit seines Videos ist es, und dem kann ich eigentlich nur zustimmen, Marshawn Lynch braucht nicht die Hall of Fame, aber die Hall of Fame würde Marshawn Lynch eigentlich brauchen. Also der wird denen ganz gut tun. Aber wie auch immer, das sind Nebensächlichkeiten. Wir in Seattle oder wir Seattle-Fans wissen, was wir an ihm hatten. Er wird für immer einen Legendenstatus in der Franchise-Geschichte haben, und ich werde mich voller Freude allein an seine beiden Beastquake-Runs gegen die Saints und gegen die Cardinals erinnern. Es war großartig, ihm zuzuschauen. Gut, und so schön die Stadt Seattle auch ist und Marshawn Lynch da gewirkt hat, ein anderer möchte weg, und zwar Jermaine Carras. Er hat diverse Interviews gegeben und Adam Schefter hat gemeldet, dass Jermaine Carras nicht plant, nach Seattle zurückzukehren, sondern in der Free Agency einen neuen Club zu finden. Er hat auch gesagt, dass er jetzt gerne halt mal Geld verdienen möchte für seine Familie, was auch verständlich ist. Ich denke, Reisende soll man nicht aufhalten. Jermaine Carras ist schön, ein Junge aus Seattle, aber wenn er weg will und wenn er ein Angebot bekommt, er ist nicht der schlimmste Verlust, also er ist nicht die höchste Priorität, um ihn zu halten. Man sollte aber bei diesen ganzen Meldungen sowas, was jetzt so lanciert wird oder was dann die vermeintlichen Insider auf Twitter oder so posten, auch immer bedenken, da können auch irgendwelche taktischen Gründe im Hintergrund haben. Es kann vielleicht sein, dass sie ihre Leute wieder ins Gespräch bringen wollen oder dass man irgendwelche Clubs zu irgendwas zwingen will oder beeinflussen will, dass sie jetzt mal auf ihn reagieren oder irgendwie ein Angebot machen. Ja, warten wir einfach mal ab, wenn die Free Agency jetzt beginnt.
Warten wir mal ab, genau. Auf jeden Fall hat Jermaine Carras da eine komplett andere Herangehensweise gewählt wie ein anderer Free Agency-Kandidat, Bruce Irwin, der in mehreren Interviews gesagt hat, er würde schon sehr gerne in Seattle bleiben, und wenn es dann mit dem Angebot auch stimmt, würde er auf eine gewisse Menge Geld verzichten.
So wie Golden Tate, ne?
So wie Golden Tate, genau. Das sagen sie doch alle irgendwie.
Ja, und hier ist Jörn aus dem Schneiderraum in der Zukunft. Wir hätten euch an dieser Stelle jetzt eigentlich erzählt, dass das alles schön und gut ist, aber unter anderem Atlanta, Arizona und Jacksonville großes Interesse an Irwin haben und er deswegen vermutlich weggehen wird. Es ist nur eine Frage, ist wohin. In der Zwischenzeit wurden wir aber von der Aktualität überholt, und in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gab es die ersten Meldungen, dass die Oakland Raiders sich durchgesetzt haben gegenüber den anderen drei und Bruce Irwin verpflichten werden. Heute, wenn die Free Agency am Mittwoch beginnt, wird er da wohl einen Vertrag unterschreiben. Die Seahawks hätten, wenn sie eine Vertragsoption gezogen hätten, Irwin für 7,8 Millionen halten können, haben allerdings auf die Möglichkeit verzichtet. Und ja, jetzt ist Irwin bald in Oakland zusammen mit seinem Linebacker-Kollegen Malcolm Smith, unserem Super Bowl MVP, und Ken Norton Jr., das ist der ehemalige Linebackers-Coach, also der ehemalige Coach von Irwin in Seattle gewesen. Der ist aktuell Defensive Coordinator der Raiders. Der hat da bestimmt auch etwas den Ausschlag mitgegeben. Also wie gesagt, es waren 4 starke Jahre von Irwin in Seattle. Und jetzt zieht er weiter. Und mal schauen, was sonst noch in der Free Agency passiert. Und jetzt schicke ich euch wieder zurück in die Vergangenheit zu unserer Podcast-Aufnahme.
So läuft das Geschäft.
Ja, das ist auch bei zwei unserer O-Linern so, Russell Okun und J.R. Sweezy. Die wollen beide die Free Agency austesten. Und bei Sweezy, wenn man die Meldung liest, stehen auch schon die Interessenten Schlange. Und jetzt kam noch eine andere Meldung, die zwar nicht direkt was mit Seattle zu tun hatte, aber auch Auswirkungen darauf hätte. Und zwar die Oakland Raiders haben einen ziemlichen Monstervertrag gerade mit Kelce Osemele oder so ähnlich von den Ravens abgeschlossen. Und der dürfte wahrscheinlich das Gehaltsgefüge bei den O-Linern ziemlich nach oben schnellen lassen, was die Wahrscheinlichkeit eines Verbleibs dann von Okun und Sweezy in Seattle auch weiter verringert, da, wie angesprochen, die Seahawks nicht zu viel ausgeben können und auch wollen. Und gerade bei Sweezy oder so ist es das auch nicht so wert, da übermäßig viel dann zu bezahlen, gerade wenn so viele mitbieten.
Ja, können wir auf jeden Fall gespannt sein, wie es dann aussieht, ob wir in der neuen Saison dann schon wieder an einer O-Line basteln dürfen in die letzten Jahre und dann viel ertragen müssen erstmal Anfang der Saison. Mal schauen. Dann gab es noch eine Personalie, über die wir reden können, und zwar ein Bennett zu Besuch in Seattle. Und zwar nicht Michael Bennett, der in Seattle spielt, sondern sein Bruder Martellus Bennett. Der hat in Chicago noch ein Jahr Vertrag für ca. 5 Millionen, hat aber wohl seinen Bruder in Seattle besucht, und sowas bringt natürlich Gerüchte. Wechselt er nach Seattle oder vielleicht nicht? Wir glauben eher nicht dran. Eigentlich sind die Seahawks auf Tight End ganz gut besetzt, wenn, das ist der große Punkt, wenn Jimmy Graham wieder fit wird. Martellus Bennett wäre höchstwahrscheinlich auch zu teuer. So viel Cap Space können die Seahawks da nicht freimachen für ihn. Und da gibt's wichtigere Baustellen.
Ja, und du hast ja auch gerade gesagt, wenn Graham fit ist, ist da keinerlei Bedarf. Und selbst wenn nicht, er ist halt wahrscheinlich zu teuer. Er ist schon einer der Top Tight Ends in der Liga, auch finanziell. Weiß nicht, vielleicht ist es dann auch so eine Herzensangelegenheit wie bei Matt Hasselbeck.
Ja, dass wir sagen, zwei Bennett-Brüder, das wäre doch toll, die vereint in Seattle zu sehen.
Gab es ja lustigerweise, ich glaube, letzte Saison umgekehrtes Gerücht. Oder letzte oder vorletzte Saison. Da hat nämlich dann Martellus versucht, Michael nach Chicago zu locken. Dass der doch da kommen soll und mit ihm zusammen bei den Bears spielen soll.
Und wahrscheinlich war das alles nur ein riesengroßes Missverständnis und die beiden Brüder haben sich einfach nur mit ihren Familien gegenseitig besucht.
Ja.
Viel mehr war da nicht. Hat ja irgendein Reporter sie am Flughafen gesehen, ja.
Ja, die ist halt Off-Season. Da müssen sie auch über irgendwas schreiben.
Lücken füllen.
So wie auch wir über Matt Hasselbeck.
Ja, stimmt. Über den können wir auf jeden Fall noch kurz sprechen. Der ehemalige Backup der Colts, muss man jetzt schon sagen. Der hat in Indianapolis ja keine Zukunft mehr, wurde ihm mitgeteilt. Er will aber noch ein paar Jahre oder noch eine Saison dranhängen auf jeden Fall. Und da kamen in Seattle natürlich viele Fans auf die Idee, der könnte doch zu den Seahawks zurückkehren. Dort Russell Wilson als erfahrener Backup unterstützen und dann als Seahawk in den Ruhestand gehen. Das würde seiner Karriere ein wunderbar rundes Ende geben, denn mit den Seahawks hat er seine erfolgreichste Zeit als Starting Quarterback gespielt. Ja, bei den Seahawks hat er nämlich für viele emotionale Momente gesorgt. Wenn ich jetzt ein paar rausgreifen müsste, wären da für mich die Top 3. Er hat sie 2005 in den Super Bowl geführt, gegen die Pittsburgh Steelers, das Ende kennen wir ja. Dann eine geile Szene, er hat für Marshawn Lynch beim Beastquake Run geblockt. Also er war wirklich ganz vorne dabei und hat, okay, wir sagen, er hat versucht für ihn zu blocken. Ja, es lief nicht ganz so gut.
Quarterbacks halt.
Mehr schlecht als recht auf jeden Fall, genau. Und die dritte Szene, die mir so einfällt, ist ein Zitat von ihm. Ich weiß nicht, es war gegen die Packers, aber in welchem Spiel war es genau? Auf jeden Fall ging es in die Verlängerung. Coin Toss, die Seahawks haben den Coin Toss gewonnen und Matt Hasselbeck hat dann schön laut ins Mikrofon geschrien.
Seattle has won the toss. We want the ball, we're gonna score.
We want the ball and we're gonna score. Wir wollen den Ball und wir werden auf jeden Fall Punkte machen.
Das war 2003 im NFC Wildcard Playoff Spiel. 2003 ist auch schon ein Weilchen her.
Auf jeden Fall hat Matt Hasselbeck Punkte erzielt, bloß leider nicht für sein Team, sondern mit einem Pick 6 genau in die umgekehrte Richtung. War dann vielleicht nicht so der Höhepunkt, das Highlight seiner Karriere, aber unfassbar witziger ja. Moment. Er wäre wahrscheinlich am liebsten im Erdboden versunken. Aber ich finde, das zeichnet einfach aus, dass er so mutig, selbstbewusst da vorangegangen ist. Dann geht's halt auch mal schief. Kann passieren.
Ja, es ist schon ein toller Typ. klar, würden gerne mal bei uns sehen und dass er irgendwie seine Karriere hier beenden könnte, vielleicht sogar noch mit einem Super Bowl-Sieg, zumindest
als Backup. Ja. Genau. Ja.
Aber gut. Er spricht dann wahrscheinlich eher unser Herz. Wenn der Verstand sprechen würde, würde er wahrscheinlich sagen, Hasselbeck wird wohl zu teuer sein. Und die Seahawks können sich, wenn ein Backup-Quarterback, gerade so am Minimum leisten. Und ob Hasselbeck nun mal in seinem letzten Jahr auf Geld verzichten würde, ist halt eine andere Frage.
Ja, wir haben uns dem Thema emotional, wie schon gesagt, auf unserer Website schon mal angenommen gehabt. Den Link dazu haben wir euch nochmal in die Shownotes gelegt.
Auch hier wurden wir etwas von der Aktualität überholt. Matt Hasselbeck hat kein neues Team gefunden, also scheinbar hat auch Seattle kein Interesse gehabt, ihn nochmal zurückzuholen. Und er hat jetzt einen neuen Job angenommen und wird Kommentator bei ESPN. Ja, dann gab's die erste Vertragsverlängerung oder die erste große Vertragsverlängerung bei den Seahawks und zwar mit Defensive Tackle Atiba Rubin und zwar über 3 Jahre. 4 Millionen pro Jahr bekommt er plus 4,5 Millionen Signing Bonus, glaube ich, macht 2016 6 Millionen. Das ist schon ordentlich. Könnte auch mögliche Konsequenzen haben bei Verhandlungen mit seinem Partner quasi, seinem Nachbarn Brandon Mebane, dem die Seahawks zwar ein Angebot vorgelegt haben, allerdings auch 3 andere NFL-Teams. Und durch Rubens neuen Vertrag wird das Fenster für Mebane in Seattle schon recht klein. Erstmal, er ist etwas verletzungsanfällig in letzter Zeit gewesen und wie gesagt, es kann halt einfach finanziell sein, dass Seattle jetzt halt das Geld in Ruben investiert hat und Mebane ziehen lässt und dafür lieber einen günstigeren Spieler in der Free Agency holt. Wieder einen erfahrenen Veteranen. Da haben wir eigentlich auf der Position in den letzten Jahren ganz gute Erfahrungen gemacht.
Ja, dann würde dann halt leider heißen Bye Bye Belly Roll, ja. Würde ich sehr vermissen. Nach jedem Sack, wie er seinen Bauch in Wallung gebracht hat.
Man kann halt nicht alle halten. Noch was anderes, nur ein kurzer Hinweis, und zwar Ricardo Lockett. Wie ihr wahrscheinlich alle wisst, gab es da diesen üblen Vorfall in Dallas, beim Spiel in Dallas letzte Saison, wo er lange verletzt auf dem Feld liegen geblieben ist und danach ja auch seine Saison vorbei war und möglicherweise seine Karriere. Das muss man mal abwarten. Wie ernst und wie schlimm das alles war, kann man jetzt nachsehen. Auf Facebook gibt's ein Video, wo er bei der Feuerwehr und den Sanitätern von Redmond war und da erzählt hat, wie übel das Ganze war und wie viel Glück er hatte. Das ist schon heftig. Also das Video ist nicht lang, 1,5 Minuten oder so.
Und der Zusammenhang ist dabei, er hat diesen Feuerwehrmännern und Frauen und Sanitätern dafür gedankt, dass sie so einen großartigen Job machen, dass sie die erste Hilfe so korrekt leisten, denn in der Situation, in der Lockett auf dem Boden lag, hat er erzählt, dass einfach die Leute, die ihn verarztet haben, wirklich jeden Handgriff korrekt ausgeführt haben, weil sonst hätte es möglicherweise viel schlimmer ausgehen können.
Kommen wir noch zu ein paar anderen Personalien. Center Patrick Lewis, der Mitte der vergangenen Saison Drew Nowak als Starter ersetzt hat, erhält neben 6 anderen Spielern von den Seahawks ein Right of First Refusal Tender, ohne da großartig in Details einzugehen. Das bedeutet, dass Seattle, falls Lewis von einem anderen Team ein Angebot erhält, mit diesem Angebot gleichziehen kann und Lewis müsste dann in Seattle bleiben, ob er will oder nicht. Sollten die Seahawks aber nicht mit einem fremden Angebot, also von irgendeinem anderen Team, gleichziehen wollen, dann kann Lewis wechseln und die Seahawks erhalten keine Kompensation für ihn, also keine Picks oder sonst irgendwas. Falls kein Angebot für Lewis kommt, dann bleibt er auf jeden Fall in Seattle. Und wie gesagt, das haben sie nicht nur mit Patrick Lewis gemacht, sondern auch anderen Spielern, unter anderem Cornerback Deshaun Shedd, Defensive Tackle AJ Francis, Tight End Cooper Helfert, Cornerback Mohamed Saisse, Defensive Back Stephen Terrell und Linebacker Eric Pinkins. Also sie haben alle solche Verträge, was im Prinzip bedeutet oder die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie bei uns bleiben.
Genau, auf jeden Fall für ein weiteres Jahr in Seattle. Sehr wahrscheinlich. Machen wir weiter mit dem
Tell the Truth Monday, der Rückblick.
Ein wenig wollen wir jetzt noch auf die Seattle Seahawks der Saison 2015 zurückblicken in ein paar Kategorien. Die wichtigsten wären für uns da erstmal Offensive Player of the Year, Defensive Player of the Year und Special Teams Player of the Year. Und meiner Meinung nach sind die 3 Kategorien relativ einfach zu vergeben dieses Jahr. Offensive Player of the Year ist für mich ganz klar Russell Wilson, weil die Seahawks jetzt sein Team sind. Er hat das Spiel an sich gerissen, nachdem Marshawn Lynch dann auch ausgefallen war und hat nach anfänglichen Schwierigkeiten eine Saison der Superlative hingelegt. Sonderauszeichnung geht in der Kategorie für mich an Doug Baldwin für seine ebenfalls starke Saison, als die Offense mal in Gang kam. In der Defense ist es für mich ebenfalls sehr eindeutig. Michael Bennett, weil er einfach vielleicht seine stärkste Saison überhaupt in Seattle gespielt hat. Kein Spieler macht so dominant Druck auf den gegnerischen Quarterback wie er. Natürlich habe ich ihn in der vergangenen Saison ganz oft für seine Offside-Strafen gerügt. Die seien ihm an der Stelle verziehen, denn er hat wirklich viele Sacks damit rausgeholt. Und es ist halt oftmals auch so ein Spiel mit dem Feuer. Wenn man ganz schnell beim Quarterback sein will, dann muss man dann eben auch ein gewisses Risiko gehen. Sonderauszeichnung auch in der Kategorie, die geht für mich an KJ Wright, der eine tolle Saison als Linebacker gespielt hat, ohne viele Missed Tackles und vielleicht sogar ein saubereres Spiel hatte als sein Kollege Bobby Wagner, der ja vor der Saison den fetten Vertrag unterzeichnet hat. Special Teams Player of the Year, das ist für mich die Kategorie, in der es am glasklarsten ist, natürlich, kann ja kein anderer sein als Tyler Lockett. Warum? Weil schnell. Wieso? Weil flink. Weshalb? Weil nicht zu stoppen. Als Returner war er von Anfang an sensationell, aber dass er dann auch als Receiver nach wenigen Wochen schon so einschlug, das macht ihn noch so viel wertvoller für die Seahawks in den kommenden Jahren, hoffentlich. Der beste Draftpick der Seahawks, auf jeden Fall in dem Jahr. Vergessen darf man an der Stelle natürlich aber nicht die zwei Draftpicks oder Undrafted Free Agents Running Back Thomas Rawls und D-Liner Frank Clark. Beide haben ebenfalls eine starke Rookie-Saison gespielt. Das waren meiner Einschätzung nach die Musterschüler. Wer sind denn die Hinterbänkler, Jan?
Also einer, der mir direkt einfällt, viel fällt mir nicht ein, aber wer mir direkt einfällt, ist Kerry Williams. Das war ganz klar ziemlicher Griff ins Klo. Da wurde mir viel Vorschusslorbeeren geholt, wurde ordentlich Geld investiert und das hat sich einfach nicht ausgezahlt. Und deswegen wurde er auch während der Saison schon wieder abgegeben. Dann, ja, vielleicht J.R. Sweezy. Die O-Line hat manchmal überraschend gut gespielt, manchmal auch furchtbar. J.R. Sweezy möchte ich in dem Punkt erwähnen, weil der scheinbar von den Coaches so viel Vertrauen bekommt und meiner Meinung nach das nicht zurückgezahlt hat. Also es war schon eher eine Enttäuschung.
Ist auch einer der eher erfahrenen O-Liner in dieser,
genau, ja.
Ja, in dieser Mannschaft. Und vielleicht sollte der dann eher schon der Felsen der Brandung sein, war er aber nicht. Ja.
Es gab aber auch andere, die waren sichtlich bemüht, konnten dann aber den Erwartungen nicht so gerecht werden. Wer war das für dich?
Ganz klar Drew Nowak, da haben sich viele wahrscheinlich erhofft, dass er unser neuer Starting Center wird. Am Anfang war es ja auch. Aber man hat dann gesehen, die Umwandlung, er war ja früher am College Defensive Tackle, dann war er Guard und als er dann zu den Seahawks kam, sollte er Center werden. Die Umwandlung, die verlief einfach nicht ganz so erfolgreich, wie sich auch Tom Cable, der O-Line-Coach, das wahrscheinlich erhofft hat. Mal sehen, vielleicht braucht er einfach noch ein bisschen Zeit und vielleicht wird es ja nächste Saison noch was. Wer noch? Cam Chancellor vielleicht, was sagst du?
Für das Tamtam, was er in der Preseason gemacht hat und mit seinem Holdout, fand ich, ja, da war die Leistung danach sehr schwankend und nicht auf dem zu erhoffenden Niveau. Also er hat mit seiner Leistung nicht untermauert, dass er mehr Geld verdient gehabt hätte. Er hat durchaus zwischendrin großartige Szenen gehabt und auch immer wieder mit seinem Können geglänzt, aber es war halt nicht konstant. Ihm hat einfach ein bisschen die Konstanz gefehlt. Nicht konstant war es ja auch ähnlich mit unserer Secondary, finde ich. Die hat auch nicht dauerhaft gezeigt, wie in den letzten Jahren, was eigentlich möglich wäre. Und das Talent und die Qualität ist ja eigentlich immer noch vorhanden und sie sind ja immer noch gut. Sie sind ja immer noch gut, aber das war schon etwas schlampig. Mir fällt gerade noch jemand ein, wenn ich nur mal dazwischen kretschen darf, und zwar Jimmy Graham. Ich finde, auf den trifft das auch ziemlich gut. Natürlich, er hat sich verletzt und er hat sich halt zum Zeitpunkt verletzt. Danach hat unsere Offense aufgeblüht. Danach hat Russell Wilson noch mehr aus sich rausgeholt. Überragend gespielt. Das wäre bestimmt interessant gewesen, wenn Jimmy Graham da gewesen wäre. Und als Jimmy Graham ausgefallen ist, war er, ich meine zumindest, was die Yards angeht, unser Top-Receiver. Also da war er noch besser als Doug Baldwin. Aber es war halt doch enttäuschend am Anfang. Wir haben uns doch alle etwas mehr erhofft. Und ich möchte auch nicht mal sagen, dass es unbedingt an ihm lag. Es lag vielleicht auch dran, weil niemand so recht wusste, wie man ihn einbinden sollte. Und ich weiß nicht, ob unsere Offense danach besser geworden ist, weil sie besser geworden ist oder weil er nicht mehr dabei war und weil Marshawn Lynch nicht dabei war. Aber Ja, aber wenn man sagen möchte, war bemüht, aber den Erwartungen konnte er nicht gerecht werden, das ja, trifft auch auf Jimmy Graham zu. Gut, das ja, war es vielleicht zu den Spielern. Aber wenn wir gerade beim Rückblick sind, gibt es noch einen Rückblick auf noch weiter zurück. Und zwar hat unser Mitglied Daniel Appel, Stammhörern unseres Podcasts bestimmt bekannt, weil er regelmäßig in unserem Playcall anruft, der hat sich die Mühe gemacht und im Prinzip die ganze Geschichte der Seahawks aufgeschrieben. Er beginnt damit sogar, bevor die Seahawks überhaupt gegründet wurden, geht über die Steve Largent-Ära bis heute, endet beim letzten Super Bowl-Auftritt. Sehr, sehr umfangreich, tierisch interessant, wer sich damit beschäftigen möchte. Und ja, lohnt sich auf jeden Fall. Ihr findet das auf unserer Seite unter dem Menüpunkt Seahawks, dann Historie und dann Chronik. Also an der Stelle nochmal ziehe ich meinen Hut vor Daniel, der sich da wirklich viel Mühe gegeben hat. Damit sind wir jetzt auch quasi am Ende der Saison. Wir nehmen jetzt auf am 8.3. Am 9.3. ist die Saison offiziell vorbei. Wir haben vor allen Dingen, weil ich ausgefallen bin, keine Ausgabe mehr aufnehmen können zum Super Bowl oder so. Das ist jetzt auch schon eine Weile her. Viel müssen wir darüber nicht mehr reden. Es haben sehr viele auf die Panthers getippt, ich auch. Und die Art und Weise, wie die Broncos dann gewonnen haben, hat mich überrascht. Beziehungsweise hat mich überrascht, wie die Panthers eingebrochen sind. Oder überhaupt nicht anwesend waren. Das war ein komischer Super Bowl. So ähnlich wie der, den wir gewonnen haben. Der war ja auch schön und gut, aber die Art und Weise, wie die Broncos da völlig enttäuscht haben, und so ähnlich war es jetzt auch, ich weiß nicht, war ein komischer Super Bowl. Gut, das war's jetzt aber mit unserem Rückblick. Jetzt kommen wir zur
No Repeat Friday, die Vorschau.
Und natürlich, wir können noch keine Vorschau auf irgendein Spiel machen. Steht ja noch gar nicht fest, gegen wen wir als erstes ran müssen. Aber wir gucken mal, was die nächste Zeit so passiert, beziehungsweise gerade passiert ist. Also alles, was die neue Saison angeht. Wir hatten gerade den Combine. Für die Leute, die das nicht wissen, Combine ist im Prinzip ausgewählte College-Spieler, bekommen dann eine Einladung für und haben dann die Chance, sich für ein paar Tage Vertretern der NFL-Teams zu präsentieren. Sowohl sportlich als auch charakterlich. Also sie müssen dann so ein paar Übungen machen, wie 40 Yards laufen, in die Höhe springen, Bank drücken und es gibt auch Interviews. Und das Ganze wird dann mit größerem Bohai übertragen. Und ja.
Und du hast es verfolgt, Jan?
Nein. Ich habe keine Ahnung, was da abgelaufen ist und verfolge den Quatsch auch nicht. Weil im Prinzip, was sie da machen, müssen sie später eh nie machen. Und das richtig Wichtige, nämlich so gerade so charakterliche Interviews, unter anderem mit dem Quarterbacks oder so weiter, das bekommen wir überhaupt nicht mit. Und ja, was ich mitbekommen habe, war, dass Tom Cable auf der Tribüne eingenickt ist. Gab so eine kurze Szene, während Pete Carroll im Hintergrund höchst aktiv war, wie es immer ist. Zum anderen, dass Joey Bosa, einer der Top-Picks, wohl etwas enttäuscht hat und deswegen im Draft jetzt in den Mock-Drafts nach unten gerutscht ist. Und drittens, dass Spieler ernsthaft gefragt werden, zum Beispiel, ob sie ihre Mutter attraktiv finden. Der Inactives-Podcast von Nick Stevens und Matt Afford ist kürzlich mal die dämlichsten Fragen durchgegangen, die Spieler so beim Combine gefragt werden. Und da ist wirklich ziemlich absurdes Zeug dabei. Ich werde die Folge mal in den Shownotes verlinken.
Ich habe es ja auch nicht wirklich verfolgt. Und die Analysen überlasse ich da auch lieber den Kollegen von der Draft-Podcast. Das ist eine absolute Empfehlung. Verlinken wir auch in den Shownotes. Die Jungs beschäftigen sich wirklich intensiv mit einzelnen Positionsgruppen der Prospects. Mir persönlich wird es da zu schnell langweilig, den Spielern beim Hüpfen und Rennen zuzuschauen, weil das ungeübte Auge dann doch recht wenig sieht. Von daher kann ich Tom Cables Nickerchen auf der Tribüne da sehr gut nachvollziehen. Außerdem bin ich einfach nicht der Meinung, dass eine physisch dominante Performance beim Combine ausreicht, um in der NFL erfolgreich zu sein. Da gehört so viel mehr dazu und das sehen wir alles durch unseren kleinen Combine-Einblick, den wir da im Fernsehen haben, überhaupt nicht als Zuschauer. Es ist also eine riesen Marketing-Werbeveranstaltung der NFL wieder.
Ja, so wie ja auch der Draft. Was ist der Draft, fragen sich jetzt vielleicht ein paar Neulinge. Also das ist der Weg, wie in der NFL neue Spieler in die Liga kommen. Aus den College zum Großteil. Es gibt 7 Runden beim Draft. In der umgekehrten Reihenfolge dürfen die Teams, also in der umgekehrten Reihenfolge der vorherigen Saison, das schlechteste Team draftet als erstes, das beste Team, also der Super Bowl-Sieger, draftet als letztes, darf dann in jeder Runde einen College-Spieler auswählen, sodass jedes Team am Ende der 7 Runden 7 neue Rookies hat. Die Spieler, die nicht ausgewählt wurden, werden zu Undrafted Free Agents und die Profiteams füllen ihren Kader dann noch mit einigen von denen auf. Und auch wenn man beim Draft durchgerutscht ist, kann man durchaus noch Karriere machen. Doug Baldwin war zum Beispiel so ein Undrafted Free Agent. Und die Seahawks sind eigentlich ganz gut da, sich ein paar taugliche Leute rauszuholen.
Das konnten sie schon immer ganz gut, ja.
Wie gesagt, der Draft steht an und es gibt jetzt jede Menge Mock-Drafts. Das sind dann vermeintliche Experten, die dann schon mal durchgehen, was für ein Team welchen Spieler auswählen wird in den ersten 1-2 Runden. Ich muss zugeben, ich habe zwar ein bisschen Ahnung vom College Football, aber ich kenne die ganzen Spieler nicht. Es kommt eh immer anders, als man denkt, gerade bei uns. Gerade die Seahawks überraschen da manchmal mit interessanten Sachen oder geben einfach ihren Pick-up. Deswegen gibt's von uns auch keine große Vorschau. Ich habe mir nur gedacht, SB Nation hat eine schöne Aktion gemacht. Und zwar haben die jede Menge Mock-Drafts genommen und dann so Tortendiagramme gemacht, welche Spieler wie oft bei welchem Team genannt werden. Und ich erwähne einfach mal ein paar Namen, die momentan bei uns gehandelt werden. Defensive End Emmanuel Ogbah. Offensive Tackle Jack Conklin. Defensive Tackle Andrew Billings. Defensive End Jaron Reed. Und noch ungefähr 8, 9, 10 weitere Spieler. Also jede Menge. Da irgendwie eine Vorhersage zu machen, ist,
absurd. Bin gespannt, ob da die Mathematiker richtig liegen am Ende, ja?
Ja, werden wir mal sehen. Aber das wechselt auch. Also die Seite ist, wenn man sich mal einen Überblick machen will, durchaus empfehlenswert. Es gibt so ein paar Topics momentan oder Namen, die für die ersten Picks ausgewählt werden, die als erstes ausgewählt werden könnten. Das sind zum Beispiel Laramie Tunsil, das ist ein Offensive Tackle von Ole Miss. Der wird momentan bei vielen als erster Pick, dass die Tennessee Titans den auswählen.
Dann ja, die müssen dringend ja ihren Quarterback ein bisschen mehr schützen, Marcus Mariota.
Genau. Auch Ronnie Stanley von Notre Dame ist ein Offensive Tackle, der früh ja wahrscheinlich weggeht. Und es gibt auch ein paar Quarterbacks, die möglicherweise früh weggehen. Zum Beispiel Jared Goff von California. Der könnte durchaus bei den Cleveland Browns landen. Oh, das habe ich auch noch gesehen. Hast du das mitbekommen beim Combine? Da haben die irgendwie im Hintergrund die Experten vom NFL Network geschwätzt, aber die und das Mikro hätte eigentlich zu sein sollen. Oh. Und dann hat irgendeiner gesagt, oh ja, das ist der nächste Ex-Quarterback der Browns.
Ach du meine Güte. Aber in dem Fall... In dem Fall stimme ich Ihnen vielleicht sogar fast zu. Ich hatte die große Ehre, Jared Goff mal live spielen sehen zu dürfen. Und zwar war das 2013 in Oregon, im Monsunregen von Oregon. Und ja, es war ein sehr kurzes Vergnügen, denn Jared Goff musste nach 3 Drives, musste er den Platz verlassen, weil er nicht in der Lage war, mit seinen, ja, als sehr klein dargestellten Händen den Ball festzuhalten im Regen von Oregon. Das war sein Riesenproblem. Und er war ganz schnell runter vom Feld. Mal gucken, ob er das dann bei den Cleveland Browns besser machen kann.
Also wie gesagt, falls ihr euch da ein bisschen einlesen wollt oder so, die ganzen einzelnen Mock-Drafts sind auch unter dieser SB Nation-Seite noch verlinkt, glaube ich. Dann könnt ihr euch das raussuchen, da wird dann auch überall erklärt, warum, welcher Spieler zu welchem Team. Ich denke mal, wir warten einfach mal ab, was passiert beim Draft. Der ist vom 28. bis 30. April in Chicago. Momentan haben die Seahawks 6 Draft-Picks. In der ersten, zweiten, dritten und vierten Runde jeweils einen und dann nochmal 2 in der 7. Runde. Da haben wir einen zusätzlich bekommen und zwar von Dallas für Christine Michael. In der 5. und 6. Runde haben wir momentan keine Picks. Den in der 5. Runde haben wir an Kansas City gegeben für Kelsey McRae und den in der 6. Runde an Detroit für Mohamed Sese. Jetzt am 9.3. beginnt mit der neuen Saison auch die Free Agency Phase. Das heißt, Spieler, deren Verträge auslaufen oder die Restricted Free Agents sind, können mit anderen Teams verhandeln. Und da kann ziemlich schnell, ziemlich viel passieren. Da ist auch schwer, jetzt eine Vorhersage zu treffen. Da reden wir wahrscheinlich, wenn wir das nächste Mal einen Podcast aufnehmen, nach dem Draft oder so, vielleicht auch noch darüber. Mal gucken, wann wir unseren nächsten Podcast machen. Ich möchte aber auf eine andere Sache eingehen, und zwar den Cap Space. Ohne auf alle Details da einzugehen, nur mal kurz erklärt, unter Cap bzw. Salary Cap, wenn ihr das hört, versteht man das Geld, was ein Team für Spielergehälter ausgeben darf. Im Unterschied zum Beispiel zum Weltfußball, also zur Bundesliga oder sonst so, gibt es in der NFL eine Obergrenze, um auch für ein gewisses Gleichgewicht in der Liga zu sorgen. In der letzten Saison haben die Seahawks eine ziemliche Punktlandung hingelegt und lagen gerade mal $11,587 unter der Obergrenze. Also sie haben das ziemlich perfekt ausgenutzt.
On the money bekommt eine ganz andere Bedeutung.
2016 wird die Obergrenze etwas erhöht. Und die NFL-Teams dürfen insgesamt rund 155 Millionen US-Dollar für Spielergehälter ausgeben. Momentan schätzen die Experten, fragt mich nicht, wonach das berechnet wird oder so weiter, dass den Seahawks rund 18 bis 20 Millionen Dollar zur Verfügung stehen, die für Free Agents sowohl eigene als auch Fremde ausgegeben werden können. Die Summe sinkt natürlich jetzt schon ein bisschen, allein weil heute mit Rubin der Vertrag abgeschlossen wurde. Unter die eigenen Free Agents fallen dann halt auch Leute wie Okun, Lane, Sweezy, Mebane. Und wenn man die Verträge gut strukturiert und die Gehälter für das erste Vertragsjahr niedrig ansetzt, dann kann man mit den 18 bis 20 Millionen schon einiges bewegen. Auch wenn einige Teams in der Liga mehr Spielraum haben. Als Beispiel seien mal die Jaguars erwähnt. Die haben im letzten Jahr gut 30 Millionen ihres verfügbaren Geldes nicht genutzt. Also das war keine Punktlandung wie bei den Seahawks. Und da kommt dann dazu, dass die Teams dieses übrig gebliebene Geld in die neue Saison quasi mitnehmen dürfen. So kommen die Jaguars diese Saison für 2016 auf rund $190 Millionen und dürfen daher vermutlich in der Free Agency ordentlich zuschlagen, beziehungsweise heute haben sie damit auch schon angefangen.
Jetzt hole ich aus zum Superwitz, die Jacksonville Sparfüchse.
Ja.
Neuer Name, ja.
Das reicht jetzt aber auch erstmal zum Capspace. Das ist zusammen mit den Spielerverträgen schon ein ziemlich verwirrendes Ding. Andererseits auch ein Vorteil, weil man alles so ziemlich alles einsehbar ist. Also man kann sich anschauen, wie die Verträge strukturiert sind. Das ist auch schon interessant. Ist nicht alles so geheim wie im Fußball. Aber wenn ihr Fragen dazu habt, dann nur her damit und wir versuchen das einigermaßen zu beantworten. Das war's jetzt aber erstmal mit unserer Vorschau. In den nächsten Wochen wird einiges geschehen. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Aber hier vielleicht noch ein paar Rahmendaten für diese Saison. Mitte April dürfen Clubs, die keinen Trainerwechsel in der Offseason hatten, also was auch auf die Seahawks zutrifft, ihre Offseason-Workout-Programs beginnen. Wie schon angesprochen, 28. bis 30. April ist der Draft in Chicago und nach dem Draft, ab dem 30. April, dürfen Teams dann undrafted Free Agents unter Vertrag nehmen. Anfang Mai dürfen die Teams ihr erstes Rookie-Minicamp, also mit den Rookies aus dem Draft, abhalten. Die regulären Training Camps finden dann ab Ende Juli statt. Die dürfen frühestens 15 Tage vor dem ersten Preseason Game beginnen. Bis zum 1. September werden dann alle Teams jeweils 4 Preseason Games absolviert haben. Und am 8. September wird das erste reguläre Saisonspiel der Saison 2016 stattfinden. Daran beteiligt sind auf jeden Fall die Broncos als Super Bowl Sieger. Gegner steht noch nicht fest. Die Wildcard-Round und damit der Beginn der Playoffs findet dann am 7. bis 8. Januar 2017 statt, falls ihr euch das schon mal in eurem Kalender vermerken wollt. Und der Super Bowl Li, also LI 51, ist dann am 5.2.2017 in Houston zwischen den Seattle Seahawks und der Gegner steht da auch noch nicht fest.
Genau, freuen wir jetzt auch schon drauf. Super, super.
Ja, das war's damit und jetzt geht's weiter.
Fanclub News.
Wir haben es schon angesprochen, unser Forum ist mittlerweile live und in vollem Gang. Auch in der Offseason bekommen alle Mitglieder die wichtigsten News und Infos in unserem Forum. Mittlerweile ist es schon mit ordentlich Leben gefüllt. Also wenn ihr GSH-Mitglied seid und noch nicht im Forum angemeldet seid, dann holt es einfach schnell nach. Und wundert euch bitte nicht, warum nach eurer Registrierung keine E-Mail von uns kommt, sobald ihr freigeschaltet wurdet. Das Feature ist momentan noch nicht eingerichtet. Wir arbeiten noch an dem Problem. Schaut einfach mal nach einer Weile wieder ins Forum. In der Regel, spätestens nach 24 Stunden, haben wir euch im Normalfall schon freigeschaltet, sofern ihr Mitglieder seid. Sollte es irgendwelche Unstimmigkeiten geben mit eurem Namen oder sonst irgendwie, dass man euch nicht zuordnen kann, dann werdet ihr auch angeschrieben. Weil ein paar Mal die Nachfrage kam, ob wir jetzt nur noch im Forum aktiv sind. Hier eine kurze Bemerkung dazu. Nein, natürlich nicht. Aber im Forum ist mehr Übersicht für Bekanntmachungen. Und außerdem gibt's einfach auch einen Teil der Mitglieder, ich meine, wir sind jetzt rund 300 Leute, die nicht auf Facebook aktiv sind. Also im Forum landet im Prinzip alles. Und manche Sachen werden dann auch auf Facebook geschrieben oder geteilt. Aber um im Prinzip alles mitzubekommen, ist der sicherste Weg, wenn ihr ins Forum schaut. Da steht definitiv alles. Und Facebook wird natürlich weiterhin genutzt. Und da werden auch noch Sachen geschrieben. Aber quasi als Basis wollen wir das Forum nehmen, weil da jeder die Möglichkeit hat, drauf Zugriff zu bekommen.
Richtig. Forum und Newsletter sind eure wichtigsten Infoquellen. Da ging's in diesen beiden Quellen ging's zuletzt auch um die Mitgliedschaftserneuerung fürs Jahr 2016, die jetzt abgeschlossen ist. Alle Ausweise, die bislang noch nicht verteilt wurden, die gehen jetzt aktuell, ich glaube, die werden sogar zur Stunde produziert und werden dann zügig verschickt, also werden zur Stunde der Aufnahme produziert und werden dann zügig verschickt. Voraussichtlich Ende der Woche könnt ihr mit euren Ausweisen rechnen, falls ihr sie jetzt noch nicht habt. Von den Mitgliedern, die ihre Ausweise schon haben, da kamen viele tolle Rückmeldungen zum Design. Da hat sich Stefan, unser Designer, richtig, richtig viel Mühe gegeben und wir sind total stolz auf das Ergebnis. Mit der Mitgliedschaftserneuerung kommt natürlich auch, dass ein paar Mitglieder nicht mehr dabei sein wollen. Ist absolut okay. Leider verabschieden wir uns an dieser Stelle von 29 Mitgliedern, die sich dagegen entschieden haben, ihre Mitgliedschaft zu verlängern. Deren Daten sowie Zugänge werden in den kommenden Tagen aus unseren Systemen gelöscht. Bei allen verbleibenden, mittlerweile knapp 300 Mitgliedern, bedanken wir uns für die anhaltende Treue. Noch ein Thema, das für die Zukunft des Fanclubs sehr wichtig ist, ist die Satzung. Wir hatten das schon öfters angesprochen. Jetzt, in der Offseason, ist sie endlich fertiggestellt worden, vor ein paar Tagen. Wir haben uns zu dritt daran gesetzt und den Satzungsentwurf überarbeitet und haben diesen dann zur Überprüfung der Gemeinnützigkeit ans Finanzamt geschickt. Von dort kam er mit der frohen Botschaft auch schon zurück, dass er allen Vorgaben entspricht. Das heißt, unser Gründungsprozess um die Eintragung ins Vereinsregister kann weiter vorangetrieben werden. Sobald wir dann eingetragen sind, was in den nächsten paar Wochen passieren wird, erhalten dann auch alle Mitglieder die Satzung vorgelegt und dürfen sich diese anschauen. Und es ist zwar eine reine Formalität, aber es ist zwingend erforderlich, dass dann die Mitglieder, die im Fanclub bleiben wollen, der Satzung zustimmen. Denn ohne Anerkennung der Satzung ist dann logischerweise keine Mitgliedschaft mehr in einem eingetragenen Verein möglich. Da in der Satzung aber nichts Wesentliches steht, was wir nicht auch jetzt schon so umsetzen, sollte das wirklich nur eine reine Formalität sein. Noch eine sehr tolle Nachricht. In der Offseason geht's wirklich voran bei uns. Und zwar das Stadionbanner, das ja aus TV-Beiträgen und auch aus dem Internet schon relativ bekannt ist unter Seahawks-Fans, in Deutschland zumindest. Mitglieder können es jetzt endlich im Forum erwerben. Für alle anderen gibt es leider noch keine Möglichkeit. Aber wir machen uns Gedanken, wie wir das in der Zukunft auch für Nicht-Mitglieder handhaben wollen. Für Mitglieder gilt, geht in Forum zu den Fanartikeln und bestellt da euer eigenes Exemplar, wenn ihr Lust habt. Es ist nicht das Original in XXL, das wir einmal für unseren Fanclub als Unikat haben wollen und dann unseren Mitgliedern auch mal mit ins Stadion geben, sondern es ist eine kleinere Version, die ihr aber schön an die Wand hängen könnt oder an euren Fahnenmast oder wo auch immerhin platzieren könnt, wie ihr wollt. Dann möchte ich gerne noch einen kleinen Shoutout loswerden an unsere zwei Instagram-Betreuer, unsere Mitglieder, die Instagram betreuen. Das sind Luisa und Can, die machen das wirklich sensationell. Und wenn ihr auch für Instagram seid, dann stattet den beiden doch mal einen Besuch ab bei uns auf Instagram. German Seahawkers ist da unser Benutzername.
Ja, und dann kommen wir jetzt zu Gewinnen, 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 Siegern. Und zwar unser Champions-Tipp. Max hat in mühevoller Kleinarbeit in der Zwischenzeit unseren Champions-Tipp zur vergangenen Saison ausgewertet.
Und leider nicht selbst gewonnen.
Tja. Vor jeder Saison, also um das Neumitgliedern und Leuten, die vielleicht Mitglieder werden wollen, zu erklären. Vor jeder Saison bekommen alle Fanclub-Mitglieder die Chance, einen Fragebogen auszufüllen, auf dem so unterschiedliche Sachen gefragt werden, wie zum Beispiel der kommende Super Bowl-Gewinner, die Division-Sieger, wer wird Rookie of the Year, wer wird MVP, wie viel Touchdowns erzielt Russell Wilson, wie viel Field Goals verpasst Steven Hauschka und so weiter. So Fragen zur Liga, zu den Seahawks und jeder gibt seine Tipps ab. Am häufigsten richtig lag in der vergangenen Saison mit 27 von 82 Punkten Bodo P. Und dafür gab es als Preis einen von Seahawks-Spieler unterschriebenen Football. Der ist aktuell auf dem Weg aus Seattle zu uns nach Deutschland und wird dann weitergeleitet an den Gewinner. Also ein ziemlich cooler Preis, aber da hätte ich wohl besser für tippen müssen.
Ja, kann man auch dazu sagen, Bodo war der Einzige, der alle Division-Sieger aus der AFC richtig getippt hat.
Aber ja, aber wäre mir auch nie im Leben eingefallen, die Texans über die Colts zu tippen.
Wahnsinn, sehr mutiger Tipp und wurde belohnt, ja.
Ja, ja.
Na, wärst du auf Platz 2 und Platz 3 gelandet und auch noch einen Preis?
Platz 2 ist Hendrik D. gelandet. Der hat sich per Tiebreaker gegen Sascha S. durchgesetzt. Für die beiden gibt es dann noch eine Football-Wandlampe, beziehungsweise einen von Gordon Curry von den UK Seahawkers, designtes Seahawks-Poster. Also auch ganz coole Preise. Herzlichen Glückwunsch, euch drei.
Und an der Stelle können wir dann auch gleich auf unsere nächste Aktion hinweisen. Sie ankündigen Predict the Pick auf NFL.com, eine Aktion zum Draft. Da dürfen dann Mitglieder die erste Runde des Drafts tippen. Wer am besten tippt, gewinnt. Natürlich, so läuft's. Aber erfahrungsgemäß tippt man da nicht so viel richtig, ja. Genau. Wir hatten dann noch eine weitere Aktion, die jetzt zu Ende ging.
Und zwar unsere Madden 16 GSH Online Liga. Die, ja, ich glaube für die PlayStation 4 war das, ne?
Genau.
Da ich keine Konsole habe, war ich da nicht beteiligt und habe da auch keine Ahnung von. Aber ich kann zumindest verkünden, dass Max P. am Ende gewonnen hat und quasi unser erster Meister geworden ist. Herzlichen Glückwunsch. Vizemeister wurde Joshua F. Und den dritten Platz teilen sich Cindy P. und Mark M., die beide in den Halbfinals gescheitert sind.
Auch da gibt es noch Preise.
Auch da gibt es Preise und... Genau. Weitere Informationen zum Endergebnis sowie ein Videostream zum Finalspiel und mehr Infos dazu findet ihr in unserem internen Forum. Also ich glaube, das muss auch ein einigermaßen Erfolg gewesen sein, die Liga. Muss wohl Spaß gemacht haben.
War sehr erfolgreich auf jeden Fall. Und dieses Finalspiel, du hast den Videostream angesprochen. Wir haben es noch nicht hochgeladen. Eigentlich war geplant, dass wir das Spiel sogar kommentieren und dann hochstellen. Aktuell ist es zeitlich nicht ganz so gut möglich. Vielleicht stellen wir es auch jetzt einfach ohne Kommentar oder mit dem Videospielkommentar online. Wir werden mal sehen. Aber es kommt auf jeden Fall und ihr werdet es im Forum dann sehen.
Ja, und nächste Saison wird es dann vermutlich wieder irgendwas in die Richtung geben.
Richtig. Mal schauen, vielleicht dann auch für Xbox. Wir müssen schauen, wie viele Mitglieder da in beide Richtungen aktiv sind.
Und damit man auch Leute findet, die das dann betreuen und überwachen und berichten und so weiter und so fort.
Genau.
Ja, dann können wir noch ein anderes Ereignis ankündigen, was zeitgleich mit dem Draft stattfindet.
Genau, denn in England findet dieses Jahr das UK Seahawkers Meetup 2016 statt, und zwar am 30. April, genauer gesagt in Manchester dann. Ich habe die große Ehre, vor Ort sein zu dürfen und die Fahne des German Seahawkers Fanclubs hochhalten zu dürfen in Manchester. Es ist, soweit ich weiß, das erste nationale Treffen der UK Seahawkers. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich freue mich total, viele bekannte Gesichter endlich wiederzusehen, nachdem wir uns in den vergangenen Jahren meist in Seattle getroffen haben. Ich freue mich auch drauf, viele tolle Geschichten über den ehemaligen UK Seahawkers Präsidenten Ian Robert Smith zu hören, der leider Anfang diesen Jahres verstorben ist. Ich denke, es wird eine sehr runde Veranstaltung, ein typischer englischer Pub dort vor Ort und glaube, wir werden viel Spaß haben. Ich werde danach davon berichten.
Da stehen aber auch noch ein paar Sachen zu in unserem Forum, falls ihr da reinschauen wollt. Wie gesagt, da findet ihr immer alle Infos.
Vielleicht will auch jemand noch spontan mitreisen, kann ja auch sein. Genau, einfach kontaktieren uns.
2-Minute-Warning, was wir noch sagen wollten.
Ja, es ist schon wieder soweit. Das Two-Minute-Warning fühlt sich etwas komisch an, mitten in der Off-Season Two-Minute-Warning zu haben und dann schon wieder ein Spiel ankündigen zu müssen. Die Routine lässt es mich aber trotzdem machen. Und zwar Kickoff beim ersten Regular-Season-Spiel der Saison 2016 ist am Donnerstag, den 8. September, beziehungsweise in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, oder?
Wahrscheinlich, ja.
Wahrscheinlich. Daran beteiligt sind dann auf jeden Fall die amtierenden Super Bowl-Champions, die Denver Broncos. Der Gegner der Broncos steht allerdings noch nicht fest, da der Spielplan erst Mitte bis Ende April dann endgültig terminiert wird. Und dann, wie gesagt, habt ihr euch ja schon den Super Bowl, in euren Kalender geschrieben, an dem dann die Seahawks teilnehmen werden.
Ja.
Was muss man sich noch in den Kalender schreiben?
Was man sich noch reinschreiben könnte, sind die 4 Spiele der International Series. 3 davon finden in London statt, 1 in Mexico City. Der Oktober ist quasi der englische Monat. Am 2.10. spielen die Jaguars gegen die Colts in Wembley. Am 23.10. treffen die Los Angeles Rams, was immer noch etwas ungewohnt klingt, auf die New York Giants in Twickenham.
Wer ist denn das Heimteam? Sind die Rams Heimteam?
Ich meine ja. Ich meine, die Rams sind das Heimteam.
Haben ja auch noch kein neues Stadion in L.A.
Ja, Twickenham ist das Rugby-Stadion, glaube ich, das Nationalstadion von Rugby. Findet erstmals ein Spiel statt, also ein NFL-Spiel. Und am 30.10. spielen die Bengals gegen das Washington Football Team, wiederum in Wembley. You like that? Am 21.11. spielen die Oakland Raiders gegen die Houston Texans im Aztekenstadion von Mexico City. Ich glaube, das ist das erste Mexiko-Spiel seit 2005 oder so. Ja, also geht auch in die Richtung international weiter. Und damit sind wir eigentlich am Ende, ne?
Ja, damit sind wir am Ende. Das war unsere heutige recht ausführliche Ausgabe zur Offseason. Ob weitere Folgen werden in dieser Offseason, werden wir sehen. Auch wir genießen aktuell so ein bisschen die Ruhe nach und auch schon wieder vor dem Sturm. Dennoch halten wir euch immer auf dem Laufenden über Website, Social Media Kanäle. Ihr werdet sehen, wie es weitergeht. Und damit sagen wir Tschüss für heute. Macht's gut.
Und go Hawks.
Go Hawks. Go Hawks. Go Hawks. Go Hawks. Go Hawks. Go Hawks. Go Hawks. Go Hawks. Go Hawks. Go Hawks. Go Hawks.